damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Mein Name ist Lars Pastor und heute ist aus zweierlei Gründen eine ganz besondere Folge, denn mein Gast, den ich heute dabei habe, der war von Anfang an ganz, ganz oben auf meiner Wunschliste, denn das ist auch mein Haupttrainer eigentlich, deswegen wollte ich mit dem auf jeden Fall mal so übers Tanzen ein bisschen schnacken, wie man in Bremen schön sagt. Und es ist die Geburtstagsfolge, aber erstmal herzlich willkommen Roberto Albanese. Hallo Roberto, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Lars und vielen Dank für deine Geburtstagsfolge.
Ja, da habe ich gedacht, komm, wenn jemand ein Besonderes, dann nur dich, geht ja nur, dass du dann da bist. Also vielen Dank, dass du das mit mir auch machst hier während des Kombikaders oder jetzt gerade Kombikader vorbei. Schön, dass du das trotzdem eingerichtet hast und dann auch deine Villa hier zur Verfügung gestellt hast.
Ja, mein XXL.
Ja, weil man sieht, glaube ich, die Bettkante hier gerade noch, wie wir hier eingefercht drin sitzen. Aber trotzdem danke, dass du das gemacht hast.
Sehr gerne.
Ja, ein Jahr vom Parkett ans Mikro. Ja, und genau vor einem Jahr, Dancecom Freitag, erste Folge damals mit Arthur und Anna released, 29. Juli war das, ist jetzt auch schon, ich hatte kurz einen Post ja gemacht, also danke im Vorhinein auf jeden Fall dafür, für die ganze Unterstützung, die ihr gebracht habt, für die ganzen tausenden Klicks, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, wie es jetzt endgültig war, wie viele Aufrufe wir auf YouTube und auch bei Spotify und Apple Podcasts hatten. Also vielen, vielen Dank, das motiviert wirklich weiterzumachen. Und ja, das ist jetzt dann die erste Folge von Staffel 2, würde ich mal so behaupten. Neues Zeitalter beginnt, die zweite Staffel mit einem ganz, ganz tollen Gast. Und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen, Roberto. Wie ist es damals dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, mit dem Tanzsport anzufangen?
Ja, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus dem Kampfsport, habe eigentlich bis zu meinem 17. Lebensjahr viele Jahre Karate und Taekwondo gemacht und habe aber immer gerne so in Diskotheken getanzt. Also es hat mich schon, habe immer Bock gehabt, mich zu bewegen und dann war ich halt, glaube ich, mal ein bisschen betrunken mit 17 in einer Disco und hat mich ein schickes Mädchen angesprochen, ob ich nicht mal mit ihr zu so einem Tanzclub kommen will. Und ich hatte ehrlich gesagt gar keine Ahnung bis dato. Wobei ich damals schon mir auch im Fernsehen so Formationssachen und Einzelturniere komischerweise immer irgendwie angeguckt habe, aber es lief so irgendwie im Unterbewusstsein ab. Ja, dann bin ich in diesem Club da hingegangen, habe Tanzpaare gesehen und war fasziniert. Und das war quasi mein Einstieg und seitdem halt auch meine Passion, Leidenschaft und Beruf.
Das war aber auch direkt in Bremen alles?
Das war in Bremen Nord. Das war damals der TTK Grün-Weiß-Fegesack, ja. Das ist ein kleiner Verein, der angebunden war auch an das Gemeindezentrum der katholischen Kirche, wo ich auch war. Und so bin ich dann zum Tanzen gekommen.
Und da bist du direkt Tanzsportverein, also normal klassisches Tanzen.
Genau. Ich war vorher zwar, habe in der Tanzschule zwei Tanzkurse gemacht, aber dann bin ich da rausgegangen und habe dann kurze Zeit später, also ungefähr ein Jahr später, den Weg in einen Tanzsportverein gefunden. Genau.
Und bist dann durch alle Klassen durch in die S-Klasse gegangen.
Genau. So der klassische Weg. Ich habe dann, glaube ich, mit 18 oder so mein erstes Einzelturnier getanzt in der D-Klasse, war dann allerdings auch schon 18 Monate später, also anderthalb Jahre oder ein Dreivierteljahr später in der S-Klasse.
Also zügig.
Ja, wobei nicht irgendwie aufgestiegen durch Meisterschaften oder so, sondern damals hattest du halt noch die Möglichkeiten, an einem Wochenende vier Turniere zu tanzen. Mhm. Das haben wir halt auch meistens gemacht. Ja. Also keine Ahnung, um 10 Uhr in Hamburg und um 12 Uhr in Schleswig-Holstein oder so oder 13 Uhr. Also das wurde immer so verbunden. Und die Felder waren halt auch noch sehr, sehr groß, also mit 40, 50 Paaren auch in der D- und C-Klasse, so dass man da halt auch relativ schnell aufsteigen konnte.
Ja. Und dann in der S-Klasse, oder wann bist du dann mit Uta zusammengekommen? Also Uta, ne, Albanese, deine ist eine Frau.
Genau. Ja, ich bin ja ein bisschen schlecht mit Jahreszahlen, aber ich glaube, meine Frau hat mir gesagt, irgendwie 96 oder 97 oder 98. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt.
Also so um den Dreh rum.
Genau, irgendwann Mitte der 90er, sagen wir mal so, dann sage ich nichts Falsches.
Da und mit ihr, bist du mit ihr in die S-Klasse gekommen oder warst du da schon S-Klasse?
Nein, da war ich schon S-Klasse. Also ich habe, Uta war quasi in der S-Klasse meine dritte Partnerin. Einmal die Dame, mit der ich aufgestiegen bin damals, das war die Britta Meier. Dann habe ich noch ein Jahr mit Marianne Knötze getanzt. die damals auch relativ erfolgreich war schon und dann sich aber beruflich anders entschieden hat und ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war mit dem Abi durch und war dann zu dem Zeitpunkt in der S-Klasse schon in einem Bremer Club, also nicht mehr im Bremen Nord, sondern in einem größeren Club. Und habe auch komischerweise sofort von Anfang an immer irgendwie trainiert. Die Leute haben mich immer irgendwie gefragt, ob ich sie irgendwie unterrichten kann. Warum, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also das ist alles so nebenbei entstanden. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass mir das tierisch viel Spaß macht. Und habe dann den Weg halt eingeschlagen, ja.
Anderen Leuten zu sagen, was sie alles nicht können, das macht Spaß, ne?
Ja, also sicherlich. Die Anfänge als Trainer sind ja immer die, wo man am meisten Fehler macht. Aber mir ging es ja nie darum, den Leuten nur ihre Fehler aufzuzeigen, sondern ich glaube, ich bin deswegen irgendwann ein guter Trainer geworden, weil ich auch viele Menschen motivieren konnte, ne? Ja. Und begeistern konnte.
Ja. Ja. Wie ist denn, das ist natürlich, ihr erwartet jetzt vielleicht Roberto Albanese, da hat man schon mal was von gehört, Formationstanzen, aber ich habe ja, hoffentlich habe ich dir das schon gesagt, dass ich ja noch eine Folge mit Roberto aufnehmen möchte, die sich ausschließlich dann ums Formationstanzen dreht, dass wir so einen extra Formationsblock haben, weil ich denke, das wird sich vielleicht sonst zu sehr vermischen, aber ich habe alle Kommentare auch gelesen und alle Infos bekommen, dass auch viele Formationsleute mal auf ihre Kosten kommen möchten und keine Sorge, da werdet ihr auf jeden Fall noch eine Folge von bekommen. Also Formationstanzen klammern wir jetzt mal aus. Wir wissen, dass es in Bremen sehr, sehr stark ist seit Jahren, aber du bist in diese Formationsschiene, was du ja gesagt hast, dass du das schon im Fernsehen mal gesehen hast. Hast du dann auch, als du angefangen hast zu tanzen, selber gesagt, ich möchte Formationen auch tanzen oder nur Einzel?
Gar nicht. Ich war nur auf Einzel fixiert und ich wurde dann damals, als ich in die S-Klasse aufgestiegen bin und auch noch mit der Dame, mit der ich aufgestiegen bin, habe mich ein Tanzlehrer, damals Andrea Stölting aus dem Tanzclub Schwarz-Silber Bremen gefragt, ob ich irgendwie die Formation von ihm trainieren möchte, weil er keine Zeit mehr dafür hat. Das war die schlechteste Formation in ganz Norddeutschland.
Mhm. Ja, ein guter Anfang, ne? Kann man nur besser werden. Anfang,
genau, super, so war es auch. Und ich hatte natürlich keine Ahnung. Ich sage ja, gerne. Ging dann hin und er hat mir dann in weiser Voraussicht auch schon mal gleich 16, 17 Paare damals dahingestellt, weil er wusste, dass wenn da jetzt einer kommt, der Leistung macht und die Mannschaft vorher nicht auf Leistung trainiert wird, dass die Aufhörquote in den ersten 3 Monaten
wahrscheinlich ein bisschen mehr wird.
Genau, sodass ich dann pünktlich zum Turnier noch 9 Paare oder so hatte.
Ja, reicht ja, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Ja. Nee, das ist, ab da haken wir dann quasi nächstes Mal für die Formationsfolge ein. Du bist ja jetzt Bundesjugendtrainer Latein. Das ist ja dein, sagen wir mal, den Job, den du für den DTV ausfüllst. Was bedeutet dir das auch, dass du jetzt diesen Job ja inne hast?
Ja, ist natürlich ein verantwortungsvoller Job, weil die Jugend ist die Zukunft und die Jugend muss ja auch so aufgebaut werden, dass sie in einem fließenden Übergang zur Hauptgruppe mitgesteuert wird. Und wir haben ja auch in Bremen sehr viel Nachwuchs in der Jugend und immer versucht, viel, viel Jugend zu produzieren, um dann halt auch langfristig in der S-Klasse oder im Hauptgruppenbereich oder im Under-21-Bereich halt gute Leistungsträger zu haben. Und die Arbeit, die ich quasi dort mache, versuche ich halt in den beiden Kadermomenten, die wir pro Jahr haben, also die beiden Kaderwochenenden, dass ich dort halt eben so ein bisschen die Vision und den Willen in die Leute reinbekommen, weil du kannst natürlich an 3 Tagen sie mit technischen Informationen füllen, aber ich denke gerade bei der Jugend ist es halt auch ganz wichtig, dass du ihnen Sichtweisen präsentierst, dass du ihnen Visionen zeigst, dass du ihnen zeigst, was sie selber alles aus dem Instinkt noch heraus machen können, damit sie schneller und besser gute Wettkämpfer werden und das habe ich mir so als Ziel gesetzt.
Und bist du mit deiner Arbeit bisher zufrieden? Du bist ja jetzt, machst das jetzt schon ein bisschen länger wieder, aber.
Naja, man selber, ist natürlich immer blöd zu sagen, man ist selber mit seiner Arbeit zufrieden, aber ich habe da irgendwie kein Problem mit. Ich denke, ich bin damit zufrieden. Denke, dass in der Zeit, wo wir jetzt auch mit der Unterstützung von Manuela Faller, ich diese Jugendarbeit mache, hat der DTV, denke ich, gute Leistungsträger bekommen, also nicht nur aus Bremen, sondern auch aus anderen Bereichen, wo natürlich die Heimtrainer ebenso wertvoll, wenn nicht noch wertvoller sind. Und trotzdem haben wir es geschafft, international jetzt eigentlich konstant fast in jeder Leistungsklasse Finalisten oder Titelträger zu erzeugen. Und ich denke, das ist der Zeit, wo jetzt ich mit meinem Stab da drin bin, ganz gut gelungen, aber auch ganz gut gelungen, weil es eine gute Zusammenarbeit gibt.
Ja. Wie ist es dazu gekommen, zu dem Posten, dass du den machen durftest? Oder wer ist auf dich zugekommen? Oder hast du gesagt, ey Leute, ich mach das?
Ja, genau. Ich habe dem Präsidium vorgeschrieben, so, ich denke mal, das muss jetzt ein
anderer machen. Das muss man jetzt mal jemand anderes machen. Also,
das läuft so nicht. Da habt ihr den falschen Namen. Nein. Ich wurde angesprochen damals, ich glaube von Michael Eichert, wenn ich mich richtig erinnere, oder auch Heidi Essler. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wer mich genau gefragt hat. Auf jeden Fall das Präsidium.
Das Präsidium, okay. Ja. Also das DTV-Präsidium.
Genau, das DTV-Präsidium. Und dann habe ich natürlich zugesagt erstmal, weil das eine neue Herausforderung war. Ich liebe neue Herausforderungen und ja, so bin ich an den Posten gekommen.
Du bist ja jetzt auch trotzdem hier gewesen beim Kombikader. Das ist ja eigentlich der Hauptgruppenkader.
Ja.
Aber Timo hat das ja auch schon öfter oder beim letzten Mal gesagt, dass er sich ja gerne immer ein Team dazu holt. Das hat ja Horst vorher auch gemacht. Wie hast du jetzt den Kombikader so verfolgt? So kurz vor Wuppertal, ist es ja jetzt, morgen fängt ja Wuppertal schon an. Und eben auch im Hinblick auf die GOC zum Beispiel.
Ja, schon ganz, ganz interessant. Ne? Horst hat natürlich seine Methoden gehabt und seine Stilistik, die er in den Bundeskader eingebracht hat. So genauso wie Timo, der jetzt mit neuen klaren Vorstellungen in solch einen Kader reingegangen ist und einige Dinge umgestellt hat, um halt seine Vision dort reinzubringen. Und ich denke, dass Timo der Richtige auf dieser Position ist, der sehr versucht, die Leute zusammenzuführen, eine gute Energie zu erzeugen und trotzdem den Paaren innerhalb der 3 Tage einen guten Freiraum zu lassen, dass die in ihrer Persönlichkeit trotzdem noch genauso vorkommen können, beziehungsweise auch genug Zeit haben, die Dinge, die dort unterrichtet werden, zu reflektieren, sodass es nicht einen Overload an Informationen gibt.
Und du bist gut gewappnet oder bist guten Mutes für Wuppertal und GOC?
Ja, das muss man jetzt halt erstmal sehen. Ne? Also ich meine, 3 Tage sind halt auch anstrengend. Also die Paare müssen sich jetzt halt schon noch, denke ich, heute und morgen sehr, sehr gut regenerieren oder pausieren auch, dass sie am Samstag fit sind, zumindest die Hauptgruppenpaare. Wobei es natürlich auch die Under 21 und Rising Star Turniere morgen auch schon gibt, glaube ich.
Ja, morgen Abend Rising Star Latein, Under 21 Standard.
So. Und dementsprechend glaube ich, dass wir im Moment in Deutschland gerade im AB-Kaderbereich schon eine sehr hohe Leistungsdichte haben. Ich finde, wir haben ganz, ganz tolle Paare, die alle sehr individuell aussehen. Einige natürlich noch nicht so weit geformt, aber auch die sind relativ individuell schon, auch wenn es da vielleicht noch Dinge gibt, die im technischen Bereich oder musikalischen Bereich, wie bei allen anderen auch, sich noch stärker weiterentwickeln müssen. Aber ich finde, dass es eine gute Individualität der Paare im Moment im DTV gibt, die in sich unterschiedliche Stärken und auch Schwächen haben und auch unterschiedliche Gründe gibt, warum man jetzt ein Paar vielleicht besser findet an dem Tag und an dem anderen Tag das andere Paar besser findet.
Mhm. Nee, aber das macht ja trotzdem Mut oder Spaß darauf, die Turniere zu sehen. Das heißt, ich hoffe, diese Folge kommt Freitag raus, sonst kommt sie Samstag raus. Samstag läuft noch das World Open Latein. Da könnt ihr auch auf jeden Fall hinkommen. Sehr, sehr tolle Paare am Start. Sonntag World Open Standard auch noch hinkommen. Auch ganz tolle Paare werden dort tanzen. Also da könnt ihr euch nochmal 2-3 Tage voll den ganzen Tanzsport reinziehen, den ihr wollt, in allen 3 Sälen. Auch die Solo-Turniere sind natürlich vertreten. Wie siehst du die Solo-Sache?
Ja, was soll ich sagen? Ich habe das schon vor 8 Jahren, glaube ich, oder 9 Jahren, ich glaube sogar ein kleines Konzept zusammengeschrieben gehabt, was natürlich jetzt nicht so ausführlich ist, wie das, was jetzt auf dem Markt ist. Aber Ich habe gesagt, die Italiener sind uns da 10 Jahre voraus, ja. Die Asiaten sind uns da 10 Jahre voraus und ich glaube, dass das für viele Jungtrainer und für viele Vereine eine sehr gute Bereicherung ist. Aber damals hieß es, dass man Solos noch nicht möchte.
Ja.
So, jetzt sind wir halt 8 Jahre hinten dran.
Ja, aber jetzt haben wir es wenigstens. Nee. Ist auch gut, dass jetzt letztes Jahr war das erste Mal ja auf der Dancecom auch Solo-Turniere. Das war wirklich, wirklich toll auch zu sehen und es waren auch schon sehr viele da. Und auch die offenen Turniere, die jetzt angeboten werden, wenn wo es jetzt im normalen Sportbetrieb unter der ESV auch läuft, waren in Düsseldorf beim Turnier Anfang April, waren auch 20 Union 1 Mädels da, ich glaube, war sogar ein Junge dabei und auch 20 Kinder. Also es war schon echt toll zu sehen, dass das so viel angenommen wird und auch aus Berlin, Hamburg, Karlsruhe sind welche angereist für einen Tag, ein Turnier. Da und wenn sie Pech haben, 3 Tänze und nach Hause. Aber es ist ja bei jedem Turnier so, wenn man irgendwo weiter hinfährt, kann man ja immer in der Vorrunde rausfallen. Ja, wie sieht es, was denkst du über, wir wollen mal so ein bisschen alles abgrasen, was wir können, damit ich schon mal hier habe. Ich kann mich erinnern an meine Zeit oder an unsere Zeit in Bremen, als wir in der Wandschneiderstraße trainiert haben. Der Saal ist ja relativ eng und lang. Also ich kann mich da nur immer dran erinnern, wenn der zweite Saal besetzt war, mittwochs, wo Livio immer das Fitnesstraining gemacht hat, mussten ja alle in dem einen Saal trainieren und dann war es der eine Mittwoch, glaube ich, wo 10 Trainer mit 10 Paaren da waren und es war sehr eng und es haben trotzdem Paare frei trainiert.
Ja.
Wie siehst du das, wenn Paare sagen, oh, ich brauche meine 250 Quadratmeter und da darf niemand anderes da sein?
Ja, das ist halt so ein bisschen so dieses deutsche Luxusproblem, ne? Also ich habe von Anfang an die Mentalität, ein Paar, was fokussiert ist, muss auf engstem Raum klarkommen, miteinander kommunizieren können, Körpersprache, Musikalität. Bei uns ist es jeden Tag inzwischen so, dass wir mit 6, 7, 8, teilweise auch, wie du sagst, 10 Trainern und trotzdem auch noch 15 frei trainierenden Paaren im Saal stehen. Das ist anstrengend, aber es fokussiert die Paare sehr, sehr stark und sie müssen sich sehr stark konzentrieren und die ganzen Dinge drumherum ausschalten, um trotzdem eine Verbesserung hinzubekommen. Und in vielen Clubs sieht man ja, das steht dann 1 oder 2 Paare im Saal und wenn dann schon das 3. oder 4. ist oder wenn sich schon Standard und Latein vermischt, dann wer darf jetzt welche Musik spielen? Ja, und ja. Ich habe mich zuerst eingetragen. Das sind so Sachen, die verstehe ich in diesem Zeitalter jetzt nicht mehr. Wir haben nur noch eine begrenzte Anzahl an Paaren. Wie der letzte Verbandstag ja auch gezeigt hat, dass die Corona-Zeiten hohen Mitgliederschwund herbeigerufen hat. Und müssen halt da alle zusammenhalten. Und ich glaube, für mich ist ein Trainingssaal auch nicht das, was ich in vielen Clubhäusern immer sehe, dass kein Kratzer auf dem Parkett sein darf und dass auch keine Wachsflecken da sein sollen. Das ist halt ein Arbeitsfeld, genauso wie es ein Fußballfeld ist. Ja. Es ist halt unser Tanzfeld. Und für mich oder auch für unseren Club ist es halt wichtig, dass der Saal voll ist. Und wenn Abnutzungserscheinungen da sind, heißt es, in dem Saal wurde getanzt und gearbeitet. Ja. Und dann muss man den halt wieder renovieren. Dann ist es halt so. Aber ich denke, dass es halt diese ganze Vereinshistorie, die ja eine lange, lange Tradition in Deutschland hat, dass die so langsam mal ein bisschen überdacht werden muss. Weil wir sehen ja, dass viele Vereine extreme Probleme haben.
Ja.
Nachwuchs zu bekommen oder es halt immer viele Unstimmigkeiten mit Vorständen gibt, weil das nicht geht und das nicht geht, aber eigentlich wollen sie Leistungsträger, aber dann können sie auch nicht die Zeiten liefern, wo die halt trainieren müssen. Wir haben deswegen 24/7 zwei Säle, wo die Paare 24/7, 7 Tage trainieren können. Das ist auch nicht ein Luxusproblem, sondern das ist dann halt einfach ein billigerer Saal.
Ja.
Wo halt keine Bar drinne ist und keine vernünftige Umkleidekabine, sondern das sind einfachste Verhältnisse. Aber es funktioniert.
Ja.
Und das ist am Ende wichtig.
Ja. Also ich denke vielleicht, das ist übertrieben, aber das ist nicht übertrieben. Das ist mitten in der Bremer City und zweite Etage. Also erst mal Treppenlauf und dann kommt man rein und rechts ist Saal und links ist Saal. Und ich glaube, der große Saal war 7 Meter in der Breite, 8 Meter in der Breite und 20 Meter tief. Und dann ist da Vollalarm. Und ich denke, das hat auch einen großen Einfluss darauf, wie sich die Paare dann auf dem Turnier natürlich bewegen. Weil ich meine, das hat Christa immer bei uns gesagt, bei den Ausbildungen, wann tanzt ein Standardpaar überhaupt mal sein Programm auf dem Turnier? Ne? Also wozu ist so ungefähr trainieren, wenn man die ganze Zeit im leeren Saal, wenn es auf dem Turnier eh nicht der Fall ist, weil du die ganze Zeit irgendwie ausweichen musst? Ist ja Latein eigentlich auch nicht anders. Ne? So die erste GOC 8.30 Uhr und dann alle übermotiviert, die Samba darunter knallen, eine Diagonale und dann will ich da, weiß ich nicht, meine Kota Jaka tanzen, aber es geht leider nicht, weil mir da einer angeschossen kommt. Ne? Ich denke, da ist viel auch, das müssen ja auch die Trainer so ein bisschen den Paaren mitvermitteln. Ne? Die Paare sind so immer...
Im Endeffekt schon gar nicht mehr, weil sie von Anfang an damit groß werden. Ne? Ja. Also die ganzen Kinder, die auch hauptsächlich mit von Uta aufgebaut werden und die das dann Zusammenarbeit mit ein paar jungen Paaren oder jungen Trainern halt macht. Wir gehören ja inzwischen auch schon so langsam zur älteren Generation. Die werden damit ganz einfach groß und es ist selbstverständlich. Also das ist irgendwie überhaupt gar kein Problem, wenn in dem Saal 20 Paare sind. Und, das
ist halt normal, ne?
Genau. So. Und auch so Practice-Sessions. Also und dann, ich glaube, es macht natürlich Spaß, weil wenn wir eine Practice machen, dann haben wir 4, 5, teilweise 6 Heats. Mhm. Und in jeder Heat sind in dem Saal dann halt 7, 8 oder 9 Paare. Das ist halt voll und da müssen sie halt durch. Und ein besseres Wettkampftraining gibt es nicht. Nee. Punkt.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Nee, das war immer cool. Also die Practice ist auch immer und sich an den Raum anpassen, aber ist ja theoretisch keine wirkliche kurze Seite gibt, aber es war immer, hat auf jeden Fall sehr geholfen, kann man jedem mal empfehlen, vielleicht mal in einem halben Saal, wenn man das hat, ne, nicht den ganzen Saal benutzen, einen halben Saal benutzen oder sich eine kleine Fläche abstecken mit 2 Stühlen, einfach nur auf ein paar Quadratmetern mal ein Finale tanzen, ist auch immer hilfreich, das hassen auch immer meine Leute, wenn ich das mache und die verstehen nicht, warum ich das mache und es nervt die immer, wieder klein tanzen, ja, nee, es war genau falsch gedacht, sollst nicht klein tanzen, wenn du auf kleine Fläche bist. Wie siehst du das Angebot, was es zurzeit auch im Weltverband an der Masse an Turnieren gibt, also dass ja jedes Wochenende irgendwie 5, 6 Turniere überall angeboten werden und dann noch zusätzlich viele, viele Camps auch immer angeboten werden, die gleichzeitig stattfinden und sich Paare dann vielleicht manchmal entscheiden müssen, lieber dahin oder lieber dahin.
Ja, der Markt hat sich enorm entwickelt in den letzten 20 Jahren. Ne? Ich sag mal, zu unserer Zeit oder als ich sehr aktiv war, da gab es vielleicht 3 Trainingscamps pro Jahr, zu denen du hingefahren bist. Die waren dann auch ganz speziell, vielleicht 1 vor Blackpool, 1 vor der GOC. Die gingen dann aber auch so 6, 7 Tage. Dann war das von mir so ein Freiburg-Camp mit 6, 7 Trainern oder 8 Trainern vielleicht maximal. Heute, ich mache es ja auch selber, also organisiere ja selber zusammen so ein Camp, so ein Großcamp, hast du halt auch 30, 40, 50 Trainer. Hängt natürlich auch mit damit zusammen, dass das WDSF sich enorm geöffnet hat gegenüber Nationen. Es sind in den letzten 20 Jahren natürlich auch ganz, ganz viele Nationen hinzugekommen. Der Verband hat sich professionalisiert und so weiter und so fort. Und dadurch besteht natürlich ein hohes Interesse, auch wirtschaftlich, gerade auch bei den Nachbarstaaten oder auch bei den anderen Ländern, dass jeder ein Stück vom Kuchen haben will. Und jedes Land macht inzwischen seine 6, 7 oder 8 Turniere pro Jahr, wenn nicht noch mehr, aber auch richtig große Turniere, wo halt auch 1000 Paare, 1200 Paare am Start sind. Und das war halt vor 20 Jahren, war das halt nicht so. Da hast du vielleicht ein Turnier oder 2 Großturniere in Dänemark gehabt. Da hast du wahrscheinlich gar nicht ein großes Turnier in Rumänien gehabt als Beispiel. Aber immer relativ viele große Turniere in Deutschland. Ja. Deutschland war ja immer ein Vorzeigeobjekt im Tanzen. Denke ich in ganz Europa mit 2, 3 anderen Nationen wie Italien zum Beispiel auch noch. Das hat sich natürlich enorm gewandelt. Jedes Land beansprucht für sich inzwischen selber Großveranstaltungen, große professionelle Turniere, um ihren eigenen Markt, also ihre eigene Qualität zu präsentieren und zu zeigen. Und das sieht man ja. Ne? Ein gutes Beispiel sind vielleicht die Polen zum Beispiel im Standard, die, glaube ich, in den Top 24 6, also 7, 8 Paare drin haben. Und ich hatte die polnische Meisterschaft selber gewertet und das war ein Wahnsinn, welche Qualität dort alleine an dem Tag sichtbar war und man dann auch verstanden hat, warum so viele tolle Paare in den Top 24 der Weltrangliste halt aus Polen kommen, zum Beispiel.
Ja, Polen ist ein tolles Land auf jeden Fall. wie siehst du das, bist für das Verhältnis kleine und große Turniere? Also es ist ja wichtig auch, dass es die kleineren Turniere gibt, vor allen Dingen für die unterklassigen Leute, die müssten ja eher kleinere Turniere auch haben, um überhaupt nach oben kommen zu können. Anders ist es ja jetzt erstmal in den Regeln gar nicht möglich.
Ich glaube halt einfach, dass wir zu wenig kleine Turniere haben, weil wir auch nicht mehr genügend Paare haben, die von der D bis zur A-Klasse halt wirklich an den Start gehen. Und ich sehe das ja in Bremen vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, 30 Jahre, nicht 20 Jahren, vor 30 Jahren angefangen habe, waren es 7, 8 Tanzsportclubs, die in allen Klassen Paare hatten, bis zur A-Klasse, ein paar Paare, auch ein paar S-Klassenpaare, aber grundsätzlich viele Paare bis zur A-Klasse. Und das ist ja nicht mehr so.
Ja.
Und dementsprechend ist es natürlich problematisch auch, dass Vereine noch Turniere anbieten, wo halt hohe Starterzahlen sind. Ich denke, es müssen ganz andere Dinge geändert werden. Wir leben in der Social-Media-Welt. Unser Tanzen, die Vereine sind viel zu spät auf diesen Zug aufgesprungen, sich in der Social-Media-Welt zu präsentieren, zu zeigen, die Jugendlichen oder die wir brauchen, halt auch über gewisse Plattformen zu erreichen. Da sind viel zu viel Dinge verschlafen worden. Das haben wir, hört sich jetzt auch wieder doof an, wir haben es nicht so gemacht, aber wir waren ja mit einer der Ersten, die gerade auf Facebook, dann ganz schnell Instagram und dann auch ganz schnell TikTok sehr viel gemacht haben und auch Geld in die Hand genommen haben, dort Werbung zu platzieren und so weiter und so fort, weil die Werbung in Relation zu einem Jahresmitgliedsbeitrag muss man halt auch immer hochrechnen. Ja. Ne? Natürlich kannst du sagen, oh nee, wir können da nicht 300 Euro für ausgeben. Gut, ja. Aber hast du halt 3 Mitglieder, hast du halt pro Jahr 900 oder 1000, schon hast du wieder 700 mehr. Ja. Also das ist, da muss man halt offen sein. Also ohne Investitionen gibt es eh keine Zukunft. Das ist meine Meinung. Und viele Vereine müssen, glaube ich, ein starkes Umdenken erfordern, aber vielleicht auch Trainer auch, die, wo ich halt von vielen Seiten höre, ja, wir haben zu wenig Paare, wir haben zu wenig dies. Natürlich können wir uns immer alle beklagen, aber am Ende ist jeder sein eigener Chef, weil wir sind alles Selbstständige und wenn ich zu wenig Arbeit habe, muss ich zusehen, dass ich mehr Arbeit habe.
Muss man selber zusehen, ne?
So denke ich da halt drüber. Und deswegen verstehe ich auch manchmal so manche Diskussionen nicht, wo halt immer sehr viel lamentiert wird. Also man muss sein Schicksal schon selber in die Hand nehmen, muss sich Ideen einfallen lassen. Das ist nur so ein kleines Beispiel, aber ich sag mal, auf Telegram gibt es so viele ukrainische Gruppen, die in den Städten, genauso wie polnische Gruppen
und
da haben wir auch Werbung platziert und dann kamen auf einmal 25 Kinder und davon 8, 9 Jungs und jetzt haben wir da total tolle Zusammenstellung. Also man muss halt immer dranbleiben. Das, was ich halt sehr, sehr wichtig finde und das versuchen wir halt sehr regelmäßig zu machen, ist, dass wir halt alle 3 bis 4 Wochen alle Leute, die mit Paaren zu tun haben, halt auch wirklich sammeln und so wie es ein Vorstand einmal im Monat macht, so machen wir Trainer das auch. Und dann muss dort halt auch Tacheles geredet werden. So, was haben wir? Wie viele Abgänge haben wir? Wie viele neue Mitglieder haben wir? Wie viele neue Paare haben wir? Wie viele Paare sind uns verloren gegangen? Wie viele Paare brauchen wir noch, dass alle gut beschäftigt sind? Wie kriegen wir den Solo-Bereich besser auf den Markt? Das sind ja, ich versuche die Trainer halt auch dahin zu erziehen, dass sie verstehen, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Ja. Weil viele gehen halt immer so davon aus, ja, jetzt habe ich meine Trainerlizenz und jetzt muss ja eigentlich die Arbeit zu mir kommen. Ne? Ja. Aber so ist es ja nicht. Also wir sind ja im Endeffekt Dienstleister und ich biete im Endeffekt ja nur mich an.
Ja.
So, also muss ich halt auch zusehen, dass die Leute, dass ich mir Dinge einfallen lasse, warum ich diese Paare halt habe und warum sie auch bei mir bleiben.
Ja. Ja, also das muss das Angebot ja präsentieren oder das Angebot muss dem Konsument in dem Fall, in den Paaren ja irgendwie gefallen. Das ist auch auf langfristige Sicht, es geht ja nicht nur um eine Privatstunde,
so ist es,
sondern auf langfristige Sicht eben da auch bleiben werden. Du hattest schon gesagt, die Jugendarbeit ist natürlich sehr, sehr extrem wichtig, denn da ist es ja ein bisschen schwierig gerade, obwohl wir auch jetzt ja wieder im TNW gut zugelegt haben, also nach Corona. Das hatte, glaube ich, auch von uns keiner so erwartet, dass es dann doch auf den Landesmeisterschaften wieder voller war als fast vor Corona. Das war schon echt toll zu sehen. Auch die Solomeisterschaften wurden gut angenommen. Wie ist denn so deine Perspektive im Leistungssport für den Nachwuchs? Wo soll es hingehen für die Jugend vor allen Dingen?
Ja. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe da für mich meinen Weg gewählt. Ich denke, ich bin ein strenger Trainer. Ne?
Ja.
Aber bin auch gleichzeitig ein herzlicher Trainer. Also ich kann genauso im Arm nehmen, wie ich, sag mal, den symbolischen Po-Klaps geben kann.
Du bist fair.
Das versuche ich zu sein.
Ja.
Das gelingt mir natürlich nicht bei jedem und das hängt natürlich auch, sieht jeder ein bisschen anders, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ich mit den Paaren ehrlich reden kann und dass ich mich auch nicht verstellen muss in meiner Aussage, weil alles andere ist halt einfach nur schöne Rednerei. Ich kann natürlich drumherum reden, warum das jetzt gerade nicht so gut war, oder ich kann es einfach auf den Punkt bringen, dass ihr sagt, ja, stehst halt wie ein Bauer und musst einfach mal gucken, hier ist das Video, dass du eine andere Körperhaltung brauchst. Habe ich dir 20 Mal gezeigt, hast nicht dran gedacht, sieht immer noch scheiße aus. So.
Ja.
Wollen wir es jetzt besser machen, ja oder nein?
Ja.
So, ne? Also es muss halt auch irgendwo ein bisschen einfach bleiben. Tanzen, es gibt so viele Kollegen halt auch, wo ich oft zuhöre und natürlich ist es interessant, wenn ich als Trainer sehr komplexe Erklärungen bekomme, die mir vielleicht in meinem Wissen, was ich mir über die Jahrzehnte angeeignet habe, nochmal einen neuen Aspekt, eine neue Sichtweise gibt. Aber mir werden die Paare viel zu kompliziert trainiert und auch das Lehrwesen, was wir in Deutschland haben, ist auch sehr, sehr, ich will nicht sagen veraltet, aber es ist ja halt sehr bezogen nur auf Figurenmaterial, auf Drehgrade, was natürlich auch aus der Historie wichtig ist, dass das weiterhin die Grundlage bleibt. Aber die Weiterentwicklung, die physische Weiterentwicklung, die psychologische Weiterentwicklung, die koordinativen Abläufe, die Mechanismen, die der Körper hat, die Athletik, die ein Körper inzwischen braucht, sind ja ganz andere Voraussetzungen als das, wie es vor 20, 30 Jahren war. Und das findet ja zum Beispiel fast gar nicht in der Ausbildung statt.
Ja.
Und ich glaube, deswegen haben auch viele Trainer Probleme, manchmal erfolgreiche Paare zu produzieren. Ich habe mir damals Hilfe geholt, weil ich wusste es auch nicht genau, also bin ich auch ehrlich, habe dann viel versucht, Gott hab ihn selig, mit Valentin Ilisch zusammenzuarbeiten, der damals in Rumänien viel aufgebaut hat, und ich habe mir auch bewusst selber sehr viel Stunden mit ihm genommen, um zu verstehen, warum sie was machen, weil das für mich in meiner Lehrweise unlogisch war.
Ja.
Trotzdem habe ich dann relativ schnell verstanden, wie ich trotzdem an mein Ziel komme und an meine Vorstellung von Tanzen, immer mit den Abschnitten, in welcher Altersgruppe befindet sich das Paar, in welcher Spanne, in welchem Entwicklungswachstum und so weiter und so weiter, dass ich darauf eingehen muss. Und da habe ich sehr, sehr viel verstanden, und aus dem heraus habe ich eigentlich versucht, mein System noch besser zu machen und mir viele Dinge eigentlich auch zu ersparen in den Erklärungen. Also ich bin sehr taktil. Das ist natürlich auch nicht immer einfach in Deutschland, ne?
Ja.
Weil wir dürfen die Kinder ja auch nicht immer anfassen und
ja.
So, aber Kinder funktionieren halt nur über visuell und über taktil.
Ja.
So, das Informative.
Das geht links rein, rechts raus.
Ja, was heißt, es geht schon rein, aber das Verständnis ist ja nicht da.
Ja.
Und das können wir auf uns selber ja auch reflektieren. Ich meine, wenn wir eine Bounce-Bewegung erklärt bekommen haben in der C-Klasse, dann war das auch für uns
abstrakt.
Abstrakt und drei Viertel, ein ganz und ein, zwei, drei hoch, vier seit, fünf runter, sechs bleiben, sieben hoch, acht bleiben, zwischen acht und eins trotzdem das freie Bein. Bein rüberbringen. Da hat ja kein Schwein verstanden. So, ja. Dann hast du eine Samba angemacht. Damals waren es noch 54 Takte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mal. So, was soll ich jetzt machen? Also, so, okay. Und das kann man halt mit Kindern sehr, sehr gut taktil machen. Muss man sich viel einfallen lassen. Ich bin sehr übungsorientiert. Ich versuche viel mit Übungen zu machen und auch viel mit Einstellung und Winkeln im Körper in den verschiedenen Altersklassen, so dass ich relativ schnell ein gutes Körperbild erstmal erzeugen kann, weil ich denke, darum geht es erstmal bei Kindern. Und über dieses Körperbild entsteht halt ein Gefühl und über dieses Gefühl kannst du dann halt auch wieder neue Informationen hinzupacken.
Ja.
Da denke ich, haben wir in Deutschland Nachholbedarf, wobei wir natürlich auch viele Jungtrainer inzwischen haben, die osteuropäisch erzogen sind und auch eine andere Grundausbildung in ihrem eigenen Land bekommen haben, sodass sie vieles davon auch schon nach Deutschland mit reingebracht haben. Aber ich glaube, dass man da einiges verändern könnte, was hilfreich allen anderen gegenüber wäre. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht momentan meine Baustelle, sondern das kann ich ja nur bei mir selber machen. Aber das fällt mir so ein bisschen auf, wenn ich das so ein bisschen von außen beurteile. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ich habe nie mein Zuhause verlassen. Ich bin selten bis gar nicht in andere Landesverbände reingegangen, obwohl ich auch die Angebote hatte, Landestrainer von XYZ zu werden. Das habe ich immer alles dankend abgelehnt, weil mir dann auch viel zu viele Menschen meine eigene Persönlichkeit mit reingeredet hätten, worauf ich überhaupt gar kein Interesse habe. Und ich auch nicht denke, dass mir da jemand reinreden kann. Dadurch entwickelt man sich als Trainer auch nochmal ganz, ganz anders. Mhm. Weil du dir halt immer wieder dein eigenes Zuhause wirtschaftlich so stark machen musst, dass du tagtäglich davon leben kannst. Ja. Und ich glaube, wenn du in 4, 5 verschiedenen Vereinen, in 2, 3 Landesverbänden arbeitest, dann verzettelt man sich halt auch so ein bisschen, weil du nirgendwo so 100% bist. Und das heißt jetzt nicht, dass ich meine Paare an mich klammer. Ich bin da ein sehr liberaler Trainer, dass die Paare eigentlich bei jedem Trainer auf dieser ganzen Welt Unterricht nehmen dürfen. Und was ich halt auch gemerkt habe, was sehr, sehr wichtig ist, je offener und freier man den Paaren das auch anbietet, desto mehr bleiben sie halt auch, ja, und verlassen das System nicht. Ne? Ja. Und da kriege ich auch öfter mal so ein paar Dinge mit, wo ich mir dann halt auch denke, ja, lieber Kollege, aber da musst du dann halt vielleicht auch mal drüber nachdenken, warum das dann halt auch so ist. Ne?
Ja.
Ja, aber so ist es halt und ich kann für mich sagen, ich bin sehr, sehr glücklich in meinem kleinen Gallien in Bremen, im kleinen Dorf und bin sehr zufrieden auch mit meinem Team und mit meiner Frau und mit allen Trainern, die dort arbeiten, die alle versuchen auch von mir zu lernen und auch von meiner Frau zu lernen und auch sehen, dass wir etwas ihnen geben, was sie vorher auch nicht gewohnt waren, wenn sie zum Beispiel von extern zu uns kommen und dann auf einmal so überrascht sind, dass sie Dinge dürfen. Ich dann wieder überrascht bin, wieso darfst du nicht? Weißt du, also das ist schon sehr, sehr interessant, aber wir haben in den letzten 20, 30 Jahren, denke ich, tolle Paare rausgebracht, bringen immer noch tolle Paare raus, versuchen auch in unserem Ehrgeiz natürlich immer die Besten zu sein. Das ist aber unser Anspruch, egal ob das jetzt Formation oder Einzel ist, wir wollen das und wir haben genauso auf die Backen gekriegt, wie wir anderen auf die Backen gegeben haben. Und ja, so ist Sport halt und so muss Sport halt auch sein.
Ja, also genau. Wettkampf oder, ne, der Leistungssport, dann irgendwer wird halt gewinnen. Ne?
So ist es halt so.
Und dann kann man sich
irgendwie. Dann wir.
Das ist natürlich, das ist ja, aber ich denke, das sollte ja sogar die, so eine Grundvoraussetzung irgendwie auch sein, wenn man als Sportler an einem Wettkampf teilnimmt, dass man dann doch sagt, wenn man jetzt da hingeht und sagt, ja, also mir ist eigentlich egal, ob ich jetzt Letzter oder Erster werde, das ist ja irgendwie ein bisschen weird. Also so ein gewisses, so ein Grundhunger hat man ja trotzdem, auch wenn man es vielleicht nicht zugeben will, aber irgendwie will ja jeder einfach gewinnen. Das wäre schon geil, wenn man jedes Mal gewinnen würde.
Das ist nicht geil, wenn man jedes Mal gewinnt, weil dann die Entwicklung sicherlich nicht weitergeht. Aber es ist gut, eine gute Balance zu haben zwischen guten Niederlagen, weil es gibt keine, ja, schlechte Niederlage, es gibt nur eine gute Niederlage.
Also wie es manchmal auch ein glückliches Gewinnen gibt. Wichtig ist halt immer, welche Lehren man aus was zieht und wodurch man sich am Ende motiviert, um den nächsten Schritt vorwärts zu kommen.
Mhm. Du hattest jetzt gerade schon so ein bisschen die Ausbildung angesprochen. Ich durfte ja meine allererste Trainerausbildung durfte ich ja bei dir machen. Das war der Trainer C Latein.
Ja.
Ausbildung, das war, ich habe die gemacht, ich habe sie bestanden und dann habe ich andere Ausbildung gemacht und habe dann gesehen, ah so, das nochmal, ist das nur in Bremen, macht das Roberto nur so oder ist das jeder Trainer unterschiedlich, aber ich habe gemerkt, glaube ich, wie du es gemacht hast, dass es dann nur du so machst, wie du es gemacht hast damals, was ich sehr interessant fand, dass du so ein bisschen das, weil wir alle ja keine Ahnung hatten, wie diese Figuren überhaupt getanzt werden. Ne? Wir haben zum ersten Mal die erste Stunde, glaube ich, das Buch aufgeschlagen. Hätte man vielleicht auch mal vorher machen können, aber da haben wir es, glaube ich, dann gemacht und dann haben wir halt gesehen, dass irgendwie Rumba Basic Movement ja irgendwie eine Drehung da drin hat und wo wir schon alle da standen und gedacht haben, so, hey, das haben wir aber nie so getanzt. Und du uns dann eher die Freiheiten uns gegeben hast und hast gesagt, okay, probiert es doch einfach mal. Und die paar Figuren und dann gucken wir mal, wie es eigentlich aussehen soll, dass wir es selber uns erarbeitet haben und ich glaube, das hat mir extrem viel geholfen, weil ich das alles viel, viel besser verstanden habe dadurch, als wenn es so ein bisschen Frontalunterricht war, wo es dann so, ne, die Figuren, die Figuren, die Figur.
Das ist ja das, was ich meine, das Ausbildungssystem ist so eine passive Ausbildung, das heißt, ihr werdet informell trainiert, aber am Ende entsteht ja nicht ein besseres Bewegungsgefühl.
Mhm.
So, und am Ende bist du ja nur ein guter Tänzer, wenn du eine gute Bewegung zur Musik hast und die Musik mit Bewegung füllen kannst. Und dafür versuche ich zum Beispiel relativ schnell immer die Figuren irgendwo durchzubringen, aber dann halt auch so über eine allgemeine Bewegungslehre, die dann halt auch einen hohen mechanischen, körperlichen Anteil hat, den Leuten verständlich zu machen, warum ist es überhaupt ein Forward Walk Turning. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich das Glück hatte, mit Jürgen Neudeck, ich denke, den besten Ausbilder zu haben, den man auf seinem Lebensweg, Trainerweg haben kann. Und ich mir aber auch damals kein Limit in meiner Ausbildung selber gesetzt habe. Heute heißt es ja, ich muss nur 60 Stunden machen und dann habe ich meinen Soll voll. Sondern mir ging es halt darum, und ich glaube, ich habe mit Uta bestimmt für die Trainerausbildung zwischen 400 und 600 Einheiten genommen, weil ich nicht nur das Buch lernen wollte, sondern ich wollte aus jeder Figur wollte ich Minimum 3-4 neue Figuren kreieren können, wollte Choreografie auch verstehen. Also für mich war dieses Buch nicht Grundlage zu lernen, wie es technisch richtig nur ist, sondern für mich, weil wir haben ja zum Beispiel in Deutschland, wir choreografieren alle, aber wir sind ja keine Choreografen.
Mhm.
Ne? Wir sind ja nur Trainer, die eine Choreografie machen.
Ja.
Aber in ganz vielen Bereichen gibt es ja Choreografen, ausgebildete Choreografen.
Ja.
Und es gab damals diese Möglichkeit nicht. Also der Einzige, mit dem ich gearbeitet habe, der für mich ein Choreograf war, das war halt, oder der Choreograf und Choreografie verstanden hat, in der richtigen Form auch ein bisschen in der Ausbildung, war sicherlich Ruud Vermeij. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass er ja ganz anders arbeitet. Also das heißt, der sieht Choreografie ja auch ganz anders mit den Erklärungen und mit der Verbindung der verschiedenen Stile zueinander. Und dann habe ich mir irgendwann gefragt, ja, wir choreografieren alle, aber wir sind ja gar keine Choreografen. Ich hatte natürlich den Vorteil, durch Formation musste ich ein Choreograf werden.
Ja.
Aber im Einzelbereich und in der Ausbildung kommt das ja nicht vor.
Ja.
So, aber jetzt kommen 100 Paare zu mir und wollen alle eine Choreografie. Also musste ich verstehen, was es heißt, ein guter Choreograf zu werden, auch für die Einzelpaare. Und zu verstehen, warum ich diesen Paaren diese Choreografie gebe und den anderen Paaren diese Choreografie. Mhm. Immer anhand der Umstände oder der Voraussetzungen, die die Paare mitbringen.
Ja.
Und ich habe mir damals als Ziel gesetzt, ich wollte mit dem Buch auch ein Choreograf werden. Ja, oder zumindest verstehen, wie ich ein Choreograf werden kann. und dann quasi jede Figur in diesem Buch Minimum auf 3-4 Mal gewechselt und verschiedene Figuren entwickelt, um dann zu verbinden und so zu verstehen, was es heißt, auch mit einem grundsätzlichen musikalischen Grundwissen, was mir Jürgen angeeignet hat und auch Holger, das miteinander verbinden zu können. Weil das kommt ja in keiner Ausbildung vor.
Ja, genau.
Ist aber das Wesentlichste, womit wir arbeiten müssen.
Ja, ja, also ich habe das so gemerkt, dass es dann einfach irgendwie eng wird zeitlich mit durch die Einheiten, Begrenzungen, die in der Ausbildung die halt vorgeschrieben
Begrenzung
sind.
Begrenzung gibst du dir ja selber.
Ja, also also wenn man jetzt die normale Ausbildung nimmt, dass es da dann irgendwie zeitlich da eben beim Ausbilder in der Gruppe eng wurde, mit dass man noch zusätzliche Sachen neben den Folgen oder neben den Figuren machen kann. Und dann muss man eben selber seinen eigenen Arsch nochmal dahin bewegen, um überhaupt.
Absolut. Du musst halt selber deinen Anspruch oder deine Vision als Trainer, weil das ist die letzte Ausbildung, die du ja quasi auch machst, bevor du dich als Trainer A bezeichnest, beziehungsweise danach nur noch Weiterbildung machst, aber keine Ausbildung mehr. Was dein Anspruch halt ist an dieser Ausbildung und wie weit du dich selber mit dieser Ausbildung weiterentwickeln willst. Für mich war das der größte Entwicklungssprung, aber nicht mit der Grundlage der Voraussetzungen, die die Ausbildung mit sich gebracht hat, sondern das, was ich aus den Voraussetzungen over the top für mich gemacht habe, um ein noch besserer Trainer zu werden.
Ja. Oder Choreograf.
Oder Choreograf.
Choreograf. Wie nennst du dich jetzt? Bist du jetzt Tanzsporttrainer oder bist du ausgebildeter Choreograf?
Nein, ich kann ja nicht ausgebildeter Choreograf sein, weil es keine Ausbildung für Choreografen gibt.
Ja.
Aber ich habe versucht, mich über ein paar literarische Bücher, genauso wie über das, was ich eben erzählt habe, mich überhaupt mal damit zu beschäftigen, was es heißt, eine Choreografie zu machen. Was bedeutet es, wenn Künstler auf einer Theaterbühne von links auf die Fläche kommen, auf rechts, von rechts auf die Fläche kommen, eine Choreografie nach links sich bewegt oder nach rechts bewegt oder diagonal durch den Raum oder frontal über Ebenen arbeitet, was das im Ausdruck einmal bei dem Paar macht, auch in Bezug zu dem Publikum, welche emotionalen Punkte da überhaupt entstehen und so weiter und so fort, wo keiner ja eigentlich genau Bescheid weiß. Aber im Theater und im Ballett und auf der Bühne wissen die halt haargenau, was die dort machen. Und ich sag mal, dort gibt's zu den Choreografen ja auch noch Choreologen, die dann nochmal die kompletten alten Ballettstücke aufgeschrieben haben in einer eigenen Sprache und nur diese Choreologen können quasi den Choreografen dann wieder das Theaterstück beibringen oder das Ballettstück beibringen, um dann halt wieder das gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Das ist eine ganz andere Zusammenarbeit da.
Ja.
Ne? Und das ist bei uns ja nicht. Wir sind ja alles. Ne? Also wir sind ja Psychologen, sind Choreografen, wir sind die Bewegungskünstler, genauso wie die
Ernährungswissenschaftler.
So, Ernährungswissenschaftler Physios. Sind wir auch noch. Die Coaches auf dem Turnier sind wir auch noch. Und dann dürfen wir uns auch noch mit den Eltern auseinandersetzen. Also wir sind ja im Endeffekt alles.
Ja, so. Das stimmt.
Ich sehe mich einfach so, dass ich für mich immer noch nach wie vor versuche, besser zu werden, dass ich nach wie vor als Trainer versuche, als Tänzer natürlich nicht mehr, aber als Trainer besser zu werden, weitsichtiger zu werden, von Legenden wie Hansi Galke zum Beispiel immer noch zu lernen, zuzugucken oder auch jetzt beim Bundeskader Franco Formica in seiner Lecture zu beobachten, seine Sichtweisen, die mir wieder ein paar Anhaltspunkte geben oder Holger, der super über West Coast Swing mir einfache Bilder gegeben hat, die ich so in meinem Verständnis auch nicht drin hatte, weil das sein Spezialgebiet ist. Das sind alles Dinge, das sind Puzzleteile, die mir extrem helfen, noch besser in meiner Arbeit zu werden und weitsichtiger in meiner Arbeit zu werden und das motiviert mich eigentlich weiterhin Trainer zu sein.
Was ist für dich, vor allen Dingen für die Jugend, wenn die jetzt, sagen wir mal, von der Kinder C gibt es ja auch schon Deutschlandpokal, aber so langsam Junior 1, Junior 2 werden und sie sind auf einem guten Weg, an die deutsche Spitze zu kommen. Was hältst du für notwendig, dass auch unternommen wird, dass sie da weiter dranbleiben können oder weiter dranbleiben, dass sie auch den Sprung in die Jugend, das ist ja auch schon ein hoher Sprung von der Junioren 2 in die Jugend und dann aus der Jugend raus in die Hauptgruppe, dass sie da dranbleiben und...
Ich denke, dass das so wie der Herr so das Geschirr, also gerade was Junioren, Jugend oder Kinder, Junioren, Jugend... gibt es ja immer die Ziehpersonen, also die Ziehväter, die Ziehtrainer, die an diesen Paaren dran sind, was gerade in der Altersstufe ja auch sehr wichtig ist, dass da wenige Trainer dran arbeiten und wenn dann nur ein kleiner Stab an Leuten, die alle in die gleiche Richtung arbeiten und es diese eine Hauptperson gibt. Der Sprung dorthin ist meiner Meinung nach das Zusammenspiel der Eltern in Verbindung mit dem Heimtrainer überbringen in die Motivation des Paares. So, wenn die beiden Punkte Eltern mit Heimtrainer nicht funktionieren, funktioniert das Paar nicht.
Ja.
Und da liegen immer ganz, ganz große Baustellen, weil jedes Kind ist ja schon deutscher Meister, bevor sie einen Tanzschuh angezogen haben.
Ja.
Und da muss halt ein sehr, sehr realistisches, vernünftiges Verständnis vorhanden sein. Und Eltern müssen verstehen, welche Rolle sie haben, genauso wie der Trainer verstehen muss, bis zu welcher Rolle, egal ob ich einen deutschen Meister in den Kindern hinbekommen habe, muss ich mich aber auch fragen, bin ich noch der Richtige, der ihn auch noch in der Jugend zum deutschen Meister führen kann? Mhm. Ne? Oder schaffe ich es, mich selber auch bis in den nächsten 5 Jahren so dorthin zu entwickeln, dass ich dieses Paar auch dort zum deutschen Meister hinbekomme? Mhm. Das ist sehr unterschiedlich, das kann man pauschal nicht sagen. Wichtig ist auf jeden Fall das Zusammenspiel Trainer-Eltern in den Altersbereich und wichtig ist, dass sie dafür da sind, die Grundmotivation zu halten, in wichtigen Momenten auch mal zu verstehen, wo sie dem Paar Raum, Zeit und Luft geben müssen, wo sie vielleicht gerade mal nicht so viel Lust haben zu trainieren, um sie dann wieder richtig motivieren zu können und nicht nur immer drauf zu hauen, ja, wenn du jetzt nicht trainierst, dann wird das so, weil damit zerstört man halt die komplette Mentalität. Auch wenn das alles nicht leicht ist. Das ist ein sehr, sehr psychologisches Spiel und man muss sehr gut pädagogisch und psychologisch arbeiten, damit man so lang wie möglich diese Leistungsträger aufbauen kann durch die verschiedenen Junioren- und Jugendklassen.
Es gibt ja viel Trainer, die und Männer, die Trainer sind, auch im Jugendbereich und nicht so viele wie viele Frauen. Siehst du, dass da dann auch in den Paaren, dass es dort die Männer in den Jugendklassen oder auch in der Hauptgruppe dann irgendwie doch stärker sind als die Damen oder dass es in den Ergebnissen sich manchmal so widerspiegelt, dass wenn es ein guter Junge ist, dass das Paar besser bewertet wird als ein gutes Mädchen?
Das ist, denke ich, in den Jugend- und Juniorenklassen auf jeden Fall so. Leider aber, ne? Also, weil meine Philosophie ist das überhaupt nicht. Aber ich glaube halt auch, dass es manchmal, dass sich Trainer genauer definieren müssen, auch will jetzt nicht die Frauen damit angreifen oder so, ne? Nee. Aber es geht halt auch ein bisschen so darum, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dass Frauen sich so gleich sein wollen wie die Männer und so. Ich meine, wir versuchen.
Du meinst im Paar?
Nee, bei den Trainern.
Also
bei den Trainern. Weil du ja auch gefragt hast, es gibt weniger Trainer, Frauen
oder
weibliche Trainer wie männliche Trainer. Ich glaube, dass es halt oft ist, dass die sich alle nicht auf ihre Stärken einfach konzentrieren, sondern dass es halt immer so um Duelle geht, ne? Und ich habe mich mein Leben lang nicht mit anderen duellieren wollen. Ich war mein größter Gegner und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man auch schnell dahin kommt, seine Stärken zu finden, beziehungsweise zu wissen, wie man halt arbeiten muss. Und was das Paartanzen angeht, dass die Jungs öfter stärker bewertet werden, ja, das ist richtig, aber das liegt ja nicht an den Paaren, sondern das liegt ja an den Wertungsrichtern.
Ganz genau.
So, und,
da kann man keinem Paar einen Vorwurf machen. Da kann man
keinem Paar einen Vorwurf machen, weil wir haben ganz, ganz tolle Mädchen in diesen Leistungsklassen, die teilweise schon eine sehr, sehr gute Grundballettausbildung haben oder aus dem Kunstturnen kommen oder grundsätzlich sich sehr gut auch mit alternativen Sportarten schon befasst haben, dass sie das gut ins Tanzen einbringen können. So dass eigentlich jeder, der an der Fläche steht, eigentlich halt gucken sollte, dass über die Musik dort zwei Menschen miteinander agieren und wo es nicht nur um die Power der Männer geht, wie sie das Maximum einer Bewegung irgendwie ausfüllen können und im gleichen Atemzug dann sagen, ja, aber das Mädchen hängt hinten. Ja, wenn der Junge da so rüberknallt, dann kann das Mädchen nicht vorne stehen. Aber das ist dann halt auch wieder ein anderer Punkt. Da müssen wir dann jetzt zu Wertungsrichtern kommen und
ganz genau. Und dann kommen wir doch mal zu Wertungsrichtern. Hast du angesprochen? Nein, steht auf meiner Liste auf. Wir fangen aber mal erstmal im Weltverband nochmal an.
Ja.
Es gibt ja, das wurde beim letzten Grand Slam in Mallorca wurde das ja ausprobiert, dieses neue Wertungssystem.
Ja.
Hast du da schon was zu gesehen oder was ist deine Meinung dazu?
Ja, es wurde ja nicht das erste Mal, glaube ich, es wurde vorher getestet, schon auf anderen Turnieren, nicht auf dem Grand Slam, sondern auf kleineren Turnieren. Ich glaube, Nizza war da eines der ersten Projekte mit, wo auch Bundessportwart Ivo Münster war. Da geht es jetzt im Endeffekt wieder darum, ein System zu haben, wo du Paare platzierst. So, ursprünglich war das, glaube ich, in der Testphase, dass man Paare schon in den 24 irgendwie platzieren soll, aber da hast du gar keine Zeit für. Das ist im Eifer der Zeit nicht machbar. Da müssen jeder Song schon minimum 3 Minuten gespielt werden. Und ich weiß natürlich nicht mehr, ob ich jetzt, wenn ich 4 Heats habe, ob ich in der ersten Runde ein Paar von mir aus auf Platz 20 platziert habe und dann in der 4. Heat drücke ich wieder Platz 20, sagen die, nee, geht nicht. So, scheiße, das funktioniert nicht. Ja. Also wenn sie in diesem Scoring-System bleiben, dann würde das, glaube ich, nur frühestens ab dem Semifinale funktionieren, dass man Paare wieder mehr platziert. Das finde ich grundsätzlich gut, nur frage ich mich, wenn wir am Ende wieder platzieren, warum machen wir dann nicht wieder die Kreuze und machen 1-6? Also das macht oder platzieren nochmal im Semifinale können wir ja auch machen. Also im Endeffekt ist es wieder ein richtiger Schritt. Ich hoffe, dass die Leute, die an der Fläche stehen, dadurch auch wieder viel mehr zu klaren Ergebnissen kommen, beziehungsweise zu klaren Entscheidungen kommen, weil man ja schon klipp und klar sagen konnte, dass das andere System so war, dass ich am Ende 10 Paare auf den gleichen Platz packen konnte und dann sagen konnte, ja, hab ja nichts falsch gemacht. Ne?
Also
aber darum geht's ja nicht beim Werten, sondern wir sollen uns ja entscheiden und sollen ja Position beziehen.
So wie ich das aber gesehen habe in den Ergebnissen, weil ich wusste das nicht, weil auch im Livestream im Finale ganz normal die Punkte unten angezeigt wurden und dann wir auf Instagram ein Video gesehen habe von Nenad Jeftic, das ist der Sportdirektor im WDSF, der gesagt hat, so, wir sind excited, dass wir hier ein neues System ausprobieren können. Und da habe ich dann gesehen, okay, das war jetzt irgendwie neu, dann gucke ich mal. Und dann habe ich in die Wertung reingeguckt. Und es war irgendwie so, dass sie Punkte vergeben haben, im Semi auch. Und die Punkte dann umgerechnet wurden in Platzierung. Also haben sie indirekt platziert.
Ja.
Und man konnte dann dadurch als Paar natürlich oder als Zuschauer dann auch, wenn man das Ergebnis dann gesehen hat, viel besser sehen im Verhältnis, wo das Paar überhaupt von dem Wertungsrichter eingerankt
wurde. Genau, du hast quasi im Semifinale hast du halt auch schon platziert.
Ja.
Ne? Und hast halt, keine Ahnung, es ging glaube ich von 9.1 oder bis 9.8 oder wie auch immer, oder von 8.5 bis 9.7, so dass du 12 verschiedene Punkte vergeben konntest und jeden Punkt durftest du nur einmal vergeben. So, und damit hast du halt im Endeffekt platziert.
Ja,
das ist so und schauen wir mal. Also alles ausprobieren, alles was eine Weiterentwicklung ist, braucht eine gewisse Testphase. Wir dürfen uns dem nicht verschließen. Natürlich kann man immer denken, ja, aber das hatten wir doch alles schon oder wie auch immer. Ich denke, wir müssen offen sein für solche Sachen. Wir müssen immer wieder uns auch damit beschäftigen, dass es vorangeht, dass sich Dinge verändern. Das ist normal, das ist die Zeit und hoffentlich wird was Gutes draus.
Ja, finde ich auch mal besser jetzt, als einfach zu sagen, ja okay, das 3.0 war doof, lass mal wegschmeißen, machen wir wieder das alte, sondern einfach mal was anderes ausprobieren, auch wenn es sich so anhört, als wenn es wieder nach eigentlich Kreuzchen wieder zurückgeht. Aber warum nicht einfach mal das so zu probieren und dann schauen, wie es ankommt, dass einfach für die Paare das auch ein bisschen durchsichtiger wird.
Absolut.
Wie sie im Endeffekt da platziert wurden. Das war Welttanzverband. Achso, wenn ihr auf der GOC gibt es einen Kongress dazu, der ist ja immer davor für die WDSF-Wertungsrichter. Die müssen ja ihre Lizenz erhalten und auf der GOC an dem Wochenende davor, am Sonntag und am Montag ist dann ein Kongress für die Wertungsrichter. Da darf man aber auch als Observer hin. Das heißt, man muss quasi seinem Landesverband schreiben oder im DTV schreiben, hör mal, ich möchte da gerne dran teilnehmen. Das kostet natürlich, ist auch nicht so ganz billig, aber da darf man als Observer dran teilnehmen, wenn man sich dafür interessiert. Ich bin da, weil mich interessiert das sehr und dann werden wir mal schauen, wie sich das herausstellt. Weil in den Rules und so stand noch nichts davon. Da war ich dann so ein bisschen überrascht, wo man denkt, okay, vielleicht irgendwie eine Info, wie das jetzt genau errechnet wird, weil so einfach Grand Slam ist ja jetzt auch nicht ein unwichtiges Turnier, wenn man das mal eben mit dem neuen Wertungssystem macht. Aber gut, da gibt es dann in der GOC mehr. Dann gehen wir auf das nationale deutsche Level, Wertungsrichterausbildung. Was müsste für dich in Zukunft in Wertungsrichterausbildung noch besser oder für die Top-Wertungsrichter, sagen wir mal so, auch für die Top-Wertungsrichter bei den Fortbildungen in Aschaffenburg zum Beispiel, was ist da der Plan? Timo hatte schon angekündigt, so ein paar, zwei, drei Sachen, dass vielleicht überlegt wird, auch mal ein paar andere Paare, also Juniorenpaare vielleicht auch mal dahin zu bringen. Das ist ja eher wahrscheinlich die Kategorie, die von den meisten Wertungsrichtern gewertet wird, als immer eine deutsche S-Meisterschaft. Aber was ist da so deine Idee?
Erstmal möchte ich nicht sagen, das ist, wer sind gute Wertungsrichter oder wer sind schlechte Wertungsrichter. Also es ist nicht mein Job, das zu beurteilen. Ich habe nur ein gewisses Problem oder ich habe inzwischen ein Problem nachzuvollziehen, warum gewisse Dinge so gewertet werden. Wenn es um Plätze oder um Paare geht, 1, 2, 3, wo man halt ganz klar sieht, okay, stilistisch mag ich das ein bisschen mehr, weil sie in den musikalischen Bereichen ähnlich sind oder weil sie in den physischen Voraussetzungen ähnlich sind oder whatever, dann ist für mich immer eine Wertung auch nachvollziehbar, sodass ich nachvollziehen kann, warum so gewertet wurde. Aber muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Ranglistenergebnisse als Beispiel angucke, die jetzt mal nicht international sind, sondern die noch national sind, da fällt mir dann manchmal nichts ein, wo ich dann sehe, wie kann man jetzt den deutschen Vizemeister zum Finale nullen oder okay, du magst ihn nicht, aber der kann nicht im Finale sein, in dem Feld, wo ein Paar aus den 48 ins Finale kommt, den du mit 5 Kreuzen reinwertest, dann fehlt mir jegliches Verständnis.
Ja.
Aber ich will den Leuten ja noch nicht mal einen Vorwurf machen, dass sie das absichtlich machen, sondern es muss ja irgendetwas in unserem System sein, warum sie nicht die Qualität erkennen können. Also was fehlt jetzt in unseren Ausbildungen oder unseren Fortbildungen oder wahrscheinlich auch Ausbildung, Wertungsrichter Ausbildung, dass die Grundwerte, die musikalischen Grundwerte und die technischen Grundwerte, die ein durchschnittliches Paar zu zeigen hat, die ein gutes Paar zu zeigen hat und die ein Top-Paar zu zeigen hat, dass die anscheinend für manche nicht erkennbar sind, weil sonst würden sie ja nicht so werden.
Und das sollte man annehmen.
Ja, das sehe ich jetzt erstmal so. Und da muss man sich ja die Frage stellen, was fehlt in den Ausbildungen? Wo sind vielleicht auch ein paar Grenzen in der Ausbildung gesetzt, dass wir am Ende sagen, stopp, das geht jetzt um eine S-Lizenz. Das heißt, wenn wir das jetzt zulassen mit dir, Person X, könnte es sein, dass du in 2 Jahren eine deutsche Meisterschaft wertest.
Ja.
Und wir sehen wirklich hier, dass das a bit too much ist, egal ob du S-Klasse getanzt hast oder nicht. Die Auswahl, die für Deutsche, für die absoluten deutschen Top-Meisterschaften gemacht werden muss, brauchen für mich eine bessere Balance. Die sind für mich nicht balanciert genug. Mhm. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Das ist auch meine persönliche Meinung. Das ist okay. Wir sind ja ein offener Podcast.
Sehen andere anders.
Das ist ja egal.
Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt einfach, wir müssen lernen zu verstehen, warum in der heutigen Zeit das, was die Paare tanzen, na, vielleicht liegt es ja auch an der Stilistik der Paare, dass die Wertungsrichter oder gewisse Wertungsrichter halt nicht einen gewissen Qualitätsunterschied erkennen. Mhm. So, warum? Liegt es jetzt an den Paaren? Liegt es an der Education der Wertungsrichter? Liegt es an der Ausbildung? Woran liegt es? Ich denke, da muss man sich hinsetzen, da braucht man Gespräche, weil ich glaube, da liegt nicht ein Fehler, sondern das sind diverse Punkte, die besser mal analysiert werden müssen, um einen nicht hundertprozentigen Wert zu bekommen, aber auf jeden Fall, ich denke, wieder einen weiteren Schritt nach vorne zu kommen, ja. um alle zufriedener zu stellen, weil man sieht ja inzwischen, wenn man sich noch die freien Ranglisten anguckt, die sind limitiert von Paaren, weil sie halt auch nicht mehr hingehen wollen. Ja, das ist halt auch eine Aussage, die Paare treffen, die mal auch die Leute hören müssen. Ich gehe dort nicht mehr hin, weil letztes Mal haben mich zwei Wertungsrichter genullt, obwohl ich eigentlich Zweiter hätte werden müssen. So, darf ein Paar natürlich nicht laut sagen.
Ja.
Ja, am Ende sind sie ja trotzdem Zweiter geworden, aber wurden halt von 2-6 bewertet, als Beispiel jetzt.
Ja, ja.
So, und da sagen Paare dann auch irgendwann, nee, dann nehme ich lieber die internationalen Turniere, da weiß ich, da habe ich die internationalen Wertungsrichter. Und das ist ja jetzt gerade dann nicht ein Qualitätsurteil für das, was dann dort stattfindet. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht. Natürlich gibt es Landesverbände, die sagen, ja, wir haben zu wenige Top-Wertungsrichter. Aber dann muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch genug Landesverbände, die haben in den letzten 10, 15, 20 Jahren kein einziges Top-Paar gehabt.
Ja, yeah, genau.
So, ne? Und beanspruchen aber trotzdem alle für sich, dass sie in diesen Topf der Elite-Wertungsrichter reinkommen. Weiß nicht, ist auch so ein Punkt, wo man mal vielleicht drüber nachdenken muss. Oder man muss halt darüber nachdenken, auf einer deutschen Meisterschaft dann halt wirklich 16 Landesverbände an Start zu stellen mit 16 Wertungsrichtern, so dass 16 da sind.
Ja.
Dann würde definitiv ein anderes Ergebnis rauskommen, wie bei 7 oder 9.
Ja.
Ja, denke, da kann man einiges machen und wenn unbedingt gewisse Landesverbände auf diesen Topf bestehen oder so, dann sollen sie aus ihren Vereinskassen halt auch diesen Wertungsrichter für diese Meisterschaft bezahlen und nicht dann auch noch jedem Veranstalter zugute führen, weil das kann ein Landesverband dann ja auch mal leisten.
Ja.
Kostet ja jetzt nicht die Welt, einen Wertungsrichter für solch eine Meisterschaft zu stellen. Ich denke, es gibt genug Möglichkeiten, Dinge anders zu machen oder Dinge anders anzugehen. Ich weiß, wir sind der Verband der Gremien und der verschiedenen
Abteilungen. Das Land.
So, und es ist ja schon überhaupt schwierig zu verstehen, was ist ein Sportausschuss, was ist das, was ist dies, was ist jenes, wer ist für was zuständig. So, jetzt muss es da drinnen nochmal ein Gremium geben, die nur das und das machen. Und es ist wirklich kompliziert, dass da drin natürlich wenig Spielraum für Kreativität und Entwicklung ist, ist natürlich normal, weil wenn du durch diese ganzen Gremien durch musst, ist es ja im Endeffekt schon fast ein Beamtentum.
Ja.
Und wir machen am Ende Sport für inzwischen nur noch, keine Ahnung, 40 Standardpaare und 50 S-Lateinpaare. Mhm. Aber der Berg, der dahinter dranhängt, der ist ja so riesig, der lässt jetzt ja gar nicht zu, dass wir diesen kleinen Topf, der da vorne nur noch ist, also hinten ist der große Topf, vorne ist der kleine Topf, aber wir wollen diesen kleinen Topf bedienen, aber wir müssen da doch wieder erstmal einen großen Topf von machen. Also wir brauchen ja wieder 100 Paare in Standard und 100 in Latein. Dann kann ich den Topf dahinter vielleicht verstehen.
Hm.
Aber im Moment passt das für mich nicht so zusammen. Gibt viele Dinge, die einfach die sich meiner Logik entziehen, in einer Junioren 2B Standard Latein eine Basic-Folge zu haben, wenn sie international diese Basic-Folge als Vertreter des Landes oder auf jedem internationalen Turnier damit gar nicht durchkommen, passt einfach nicht. Warum nehmen wir dann nicht einfach den Passodoble in die C-Klasse, wie es früher auch war?
Danke.
So, und nehmen die Samba von mir aus wieder mit in die, oder andersrum, ich würde den Passo sogar in die D-Klasse reinnehmen, weil das nämlich eigentlich erstmal vom Schrittverständnis der einfachste ziemlich Tanz einfach, ist.
Ja.
Man kann ihn ja auch einfach gestalten. Ja. Die Samba würde ich dann in die C-Klasse nehmen. So, und ab B-Klasse haben sie dann ja schon Paso Doble in A, D und C getanzt. So, und dann geht's halt wieder weiter. Es ist doch auch immer eine Sache der Entwicklung. Und ja, wir können die Kinder nicht überfordern. Und ich denke immer, ja, aber unterfordern brauchen wir es auch nicht, weil am Ende ist es Leistungssport. Und wir wollen Titelträger, wir wollen Finalisten. Ja, aber wir dürfen sie nicht so weit schminken. Ja, und jetzt dürfen sie das nicht und sie dürfen das nicht, aber dann gehen wir wieder international raus und dann, ja, unseren fehlt aber das alles. Ja, genau, uns fehlt und all das, weil diese ganzen Dinge einfach nicht genug in einer Balance zueinander stehen.
Ja.
Und da hoffe ich mir einfach, dass, dass da sich der Sport in den nächsten Jahren wieder weiterentwickelt, dass die Paarzahlen, die ja erfreulicherweise im Junioren-Jugendbereich ansteigen und auch, denke ich jetzt, in der S-Latein war es ja auch erfreulich, dass schon wieder die Paarzahlen nach oben gegangen sind, aber es ist halt mühsam und ich sag mal, wir haben viele, viele Trainer, die davon leben, beziehungsweise die Profis sind und wir haben nicht genug Material.
Ja, klar, natürlich, also, das
muss halt hochgeschraubt werden und dafür müssen Perspektiven geschaffen werden, dafür müssen Arbeitsgruppen geschaffen werden, dafür braucht es ein offenes Minding, genauso wie ich denke, dass in jedem Gremium und in jedem Präsidium, wie auch immer, Minimum ein Profi drin sein müsste, es muss ja ein Sprachrohr da sein, einer, der die ganze Zeit auch reflektiert, was von außen reinkommt, so wie das im Ausland überall ist.
Ja.
Das ist meine persönliche Meinung, dass ich denke, dass das der einzige Weg ist, halt auch schneller und besser noch mehr Transparenz zu schaffen.
Ja.
Es geht ja nicht immer darum, dass die Profis es besser machen.
Nee, aber
es geht halt einfach.
Oder andere neue Idee, irgendwas, eine andere.
Eine bessere Kommunikation zu haben, eine bessere Vernetzung zu haben, in einen Austausch reingehen zu müssen, kontroverser diskutieren zu müssen. Kreativität entsteht ja nur dadurch, dass sich viele Leute miteinander austauschen und Visionen schaffen und dadurch entstehen ja neue Dinge und je mehr dann an eine Vision glauben, so mehr kann man das natürlich auch durch Gremien bringen und so, ne? Und am Ende geht es ja nur um eine Sache, wir wollen Sportler kreieren, wir wollen Nachwuchs ran schaffen und dafür braucht man halt ja, viele Veränderungen, weil wir sehen ja, dass das, was wir machen, nicht ausreichend ist. Und man kann sich am Ende nicht auf 10 einzelne Trainer in Deutschland verlassen, die das noch einigermaßen machen, damit der Verband noch gut dasteht. Mhm. Das wird irgendwann auch nicht mehr ausreichen.
Klar.
So wie man das jetzt leider schon bei den Formationen sieht.
Ja. Was siehst du denn als oder als Punkt in der Ausbildung für Wertungsrichter, was man ändern könnte, um Versuch, also schon unten bei einer Wertungsrichter A zum Beispiel, da habe ich das ist ja ein bisschen schwieriger, weil es ja dann die Wertungsrichter C kommen zusammen. Und die haben ja irgendwie alle A-Klasse getanzt. Aber manche eben vor x Jahren, die nicht wissen, wie was jetzt abgeht, gerade in der A-Klasse überhaupt. Und dann muss der Ausbilder denen Bewegungsmerkmale zeigen oder versuchen zu vermitteln, die sie erkennen sollen, um qualitativ hochwertiges Tanzen zu bewerten oder fair zu bewerten können. Und da war dann auch die Aussage, dass eigentlich müssten das ja mindestens Trainer C auch sein, dass überhaupt eine Grundlage an Wissen da ist über das aktive Tanzen.
Ich will halt gar nicht nur über Trainer reden oder sie müssen noch eine Trainer auswählen, weil die machen es ja auch noch
ehrenamtlich.
Ehrenamtlich oder nebenbei. Fakt ist nun mal, einmal eine Fortbildung reicht nicht. So, ich hatte damals versucht, über das Danceboard Festival, damals als wir eine Bundeswertungsrichterschulung hatten, hatte ich gesagt, es ist doch eigentlich viel sinnvoller, mit diesen 80 Wertungsrichtern jetzt mal eben eine Tafel in die Hand zu nehmen und zum Beispiel in das Junioren 2 Standardturnier reinzugehen. Ja. Und die sollen mal eben vom Semifinale zum Finale ihre 6 Finalisten finden. Und dann wird das mal eben ganz schnell ausgewertet und dann gucken wir mal, welche von den 70, 80 Wertungsrichtern die richtigen 6 gefunden haben, die die anderen 9 Internationalen ausgesucht haben. So, und dann können wir mal anfangen zu diskutieren, warum machen die Internationalen das so und warum machen die Nationalen das so. Mhm. So, oder sind sie doch alle beieinander? Weißt du, also solche Sachen sind doch viel, viel effektiver.
Ja.
So, und dann kriegt auch ein Wertungsrichter auch eine andere Reflexion zu sich selbst, wo er dann halt einfach mal sieht, ja, okay, puh, da habe ich ganz schön daneben gelegen. Oder ja. Nee, ich habe das eigentlich ganz gut gemacht. So und so, weil du kannst ja die Leute nur zu einer Eigenverantwortung bringen. Genauso wie du eine Ausbildung zu einem Wertungsrichter kriegst du ja nicht. Und wir haben ja hervorragende Musikspezialisten wie Holger Nitzsche in Deutschland als Beispiel, der über ein kleines 1x1 der Musik oder auch Udo Schmidt, der ja auch hervorragend ausgebildet ist. Wege zu finden, wie man in einer Ausbildung die Wertungsrichter auch wirklich fordern muss, ob sie das wirklich auch musikalisch hören und wissen, welche Instrumente welche Bedeutung haben, dass sie den Rhythmus auslösen, den sie eigentlich in der Betonung auf 2 in Samba auch werten müssen und das Bewegungsbild dazu auch erkennen bzw. sehen und darauf achten in den unteren Klassen, als Beispiel.
Ja.
Da gibt es genug Sachen, aber es ist am Ende müssen wir uns halt auch fragen, brauchen wir wirklich 500 Wertungsrichter für noch 30 Turniere pro Jahr oder brauchen wir vielleicht nur einen Pool von 100 Wertungsrichtern, die dafür aber, keine Ahnung, hochwertiger ausgebildet werden oder moderner ausgebildet werden, nicht hochwertiger, sondern moderner ausgebildet werden, zeitaktueller, der Zeit anpassend heute ausgebildet werden. Da gibt es viele Dinge, die man überdenken kann.
Ja.
Und dafür ist die Lehre da bei uns, die dafür zuständig ist. Und ich denke, haben uns die Internationalen, glaube ich, echt ein bisschen überholt.
Mhm.
Weil wir waren ja eigentlich immer das Vorzeigeland für Lehre, für Ausbildung, für die Weiterentwicklung, wie wir Trainer ausbilden, fortbilden, entwickeln. Mit der Sporthochschule, mit dem ganzen Theoriezeug, was da hinten dran hängt. Und wenn ich mir jetzt heute, keine Ahnung, in Rumänien einen Trainerlehrgang angucke oder in anderen Ländern, ist ja egal wo, dann empfinde ich das alles irgendwie im Zeitgeist sehr, sehr viel aktueller an dem, was wirklich stattfindet.
Ja.
Das ist mein Gefühl. Mag sein, dass ich damit falsch liege, aber
es muss alles ein bisschen an die Zeit jetzt angepasst werden, in allen Bereichen auf jeden Fall. Also das ist einfach man darf nicht stehen bleiben.
Ne? Ja, Stuttgart 21 ist ja auch noch nicht fertig. Und der Flughafen in Berlin hat ja auch länger gebraucht.
Aber er ist fertig. Aber er ist schon wieder alt. Aber wie stehst du dazu? Die WDSF hat das ja mal vor ein paar Jahren gemacht, dass sie nach Grand Slams so kurze Interviews mit den Wertungsrichtern geführt hat. Wie stehst du dazu? Also, weil das mich hat das sehr interessiert, weil einfach mal zu verstehen, warum ein oder was für Gedankengänge in einem Kopf von einem Wertungsrichter vorgehen.
Schwierig, weil du hast halt wirklich, also ich sag mal, ich habe ja schon Grand Slams ein paar gewertet, okay? Und der Druck, den du in einem Grand Slam hast, ist immens hoch, auch als Wertungsrichter. Mhm. Also ich muss sagen, ich glaube, ich war nach so einem Grand Slam kaputter wie nach einem getanzten Turnier.
Mhm.
Oder nach einer Weltmeisterschaft, die ich mit meinem Paaren hatte. Du entscheidest ja so visuell, so kurz in den Zeiten, dass danach, wenn dich die Paare dann fragen, du wirklich zurückgehen musst und jetzt stopp. Paar Nummer, was seid ihr geworden? 12 da. Warum habe ich euch jetzt auf 12 gewertet? So. Verstehst du? Das ist sehr, sehr schwierig. In einem Finale mit Solotänzen, okay, warum platziere ich Nummer 1 vor Nummer 2 oder warum platziere ich Nummer 3 ein Paso Doble auf 1? Das ist ganz klar begründbar. Mhm. Das kann man sehr, sehr gut machen. Wenn es dann aber um so allgemeine Sachen geht, ja, du hast uns nur 5 Kreuze für die Zwischenrunde gegeben und 150 Paare waren am Start und denkst.
Aber 5 Kreuze wäre doch schon gut, oder nicht?
Ja, aber dann der erste Zwischenrunde nicht mehr. So. Und dann denkst du, stopp mal, das ist 120 Paare, hier waren 96.
Ja.
Wer bist du? So, verstehst du? Also, das ist dann halt schon ein bisschen schwierig.
Ja. Aber wenn man das jetzt mal auf national runterbricht,
ja,
da wäre das eine Idee, vielleicht auch mal auf einer Landesmeisterschaft das mal einfach zu machen. Dass man mal überlegt, okay, warum ist das jetzt so? Was hat der Wettbewerbsrichter gedacht? Warum war das jetzt zum Beispiel darf 0 im Finale, darf 5 im Finale oder da nur 2 im Finale? Und
am Ende, was hilft es? Das muss man sich erstmal fragen. Okay, weil die Entscheidung ist ja gefallen.
Ja, genau.
So, und es ist wieder, der Tag ist durch, das neue Turnier steht vor der Tür. Jetzt muss man sich fragen, was bringt es, weil es ja auch eine gewisse, vielleicht einer, der einen schwarzen Tag oder einen rahmschwarzen Tag hatte, aber sonst eigentlich sehr, sehr ordentlich wertet, wird dann ja auch dementsprechend vorgeführt. Das heißt, er verliert ja auch die Akzeptanz gegenüber den Paaren.
Aber wie ist dann, kann er sich dann nicht so ein bisschen sagen, wenn er dann gute Argumente liefert, warum jetzt zum Beispiel er den ersten eher auf 6 hatte, weil er gesagt hat, also das war mir in der Samba einfach immer ein bisschen früh, dass dann die Paare vielleicht auch dann verstehen, ach so, okay, und die anderen reden überhaupt gar nicht, die anderen Wertungsrichter sagen zum Beispiel
überhaupt
nichts.
Ja, aber dann kannst du ja wieder sagen, also wenn der sonst auf 1 ist und dann auf 6 geht, das heißt, er war zu früh gegenüber allen 5 Paaren oder?
Ja, zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist...
Wäre mal was Neues.
Ja, aber es ist zu sensibel ja. Und das wird auch nicht den Respekt der Wertungsrichtern
erhöhen.
Mhm. Wenn es einen übergeordneten Oberschiedsrichter gibt, der sich in einem Nachgespräch mit den Wertungsrichtern vielleicht hinsetzen würde und das Gespräch mal eben nach einem Turnier sagt, so, Chairperson, whoever, Oberschiedsrichter X, lass uns mal eben ganz kurz reden, ich habe das und das und das gesehen, guck mal, hier haben wir jetzt, das Turnier ist durch, wir können offen reden, hier ist der Dritte der Deutschen Meisterschaft und hier ist der 24. der Deutschen Meisterschaft, der steht in der Weltrangliste auf Platz 5 und der steht auch in der Weltrangliste auf Platz 150, du hast 150 auf Platz 1 gewertet, hilf mir mal eben, wo hast du den Punkt gesehen, was hat tänzerisch dazu geführt, dass du zu dieser Entscheidung gekommen bist, wenn es diese respektvolle Ebene der Konversation geben würde, dann denke ich, wäre das okay. Aber vor so einem offenen Auditorium, denke ich, das wird nicht sinnvoll
sein. Ja, also ja, offen jetzt nicht, das WDSF hat das ja auch so ein bisschen als mit Live-Bildern nochmal hinterlegt. Ne?
Ja, gar nicht öffentlich dann.
Ja, also das ist ja jetzt nur so halb öffentlich. Also es war jetzt nicht so, weißt du, bei der Siegerehrung nochmal eben
nur 100.000 Klicks auf YouTube.
Das wäre auch was, ne? Das würde auf jeden Fall Kohle reinbringen. Aber ja, also vielleicht ist das eine eher so in dem Sinne vielleicht mal eine Idee, das doch mal zu machen, dass dann so ein bisschen ein paar...
Ja, ich denke, es muss halt auch wieder mehr Interesse da sein, ne? Also manchmal werden diese Turniere ja auch, die sind dann durch und dann kriegst du halt einen Anruf, ja, also wir haben das ja überhaupt nicht verstanden, dass die beiden Wertungsrichter das Paar auf 6 gezogen haben. Ja gut, aber wo liegt jetzt die Konversation? Nicht der Vorwurf an die Leute, ne? Also nicht das wieder vorwerfend den Wertungsrichtern entgegenzubringen, sondern wo liegt das Gespräch und die Erklärung und die Sichtweisen vielleicht auch wieder auf einen Punkt und auf eine Ebene zu kommen, zu reflektieren, von dem, der fragt und von dem, der antworten muss, um vielleicht für das nächste Mal wieder ein bisschen besser dazustehen. Ich denke, das würde schon ausreichen. Aufklärung hilft, glaube ich, ein bisschen und am Ende es ist Education. So, ja. Ist zu wenig Education vorhanden.
Selber. Auch selber den.
Ja, aber jeder ist ja für seine sehr eigene Education verantwortlich.
Genau, das meine ich. Und,
das, was ich vor 30 Jahren gelernt habe, ist heute auch nicht mehr zeitgemäß. Das ist halt einfach so.
Ja, ne?
Und das heißt nicht, nur ein gutes Auge reicht. Also das reicht inzwischen nicht mehr. Es müssen auch gute Ohren da sein. Ne?
Ja.
Also es reicht nicht nur, ein gutes Auge zu haben, zu sehen, ob ein Paar gut ist. Ich brauche auch gute Ohren und ich brauche Education.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, die muss halt einfach vorhanden sein und da ist jeder für verantwortlich, wie viel internationale Turniere ich mir als pro Jahr gebe, ja, wie viel Fortbildung ich besuche, ja, wie ich mich vielleicht als Wertungsrichter über eine Wertungsrichterschulung, die in Aschaffenburg mit den 6 besten Paaren stattfindet, weil das ist ja jetzt nicht wirklich eine Herausforderung für einen Wertungsrichter bei einem, meiner Meinung, bei einem Kongress, sich weiterzubilden oder fortzubilden, sondern ich kriege ja nur vorgeführt, was Leistungsmerkmale sind, aber ich bekomme ja nicht eine Sichtweise, womit ich mich wirklich weiterentwickeln kann. So, und dann gibt es ja auch manchmal so Diskussionen, das weiß ich auch noch, wenn in einer Wertungsrichterschulung auf einmal jemand steht, der Musik erklärt, ja, jetzt, das ist ja keine Trainerschulung hier. Das ist ja vollkommener Quatsch. Ne? Natürlich ist es auch eine Trainerschulung, ne, in gewisser Form, weil ich muss Musik ja verstehen.
Ja.
Also ich kann nicht, aber ich kann nicht Musik, ich habe so viele Dinge nicht gewusst, als ich aufgehört habe zu tanzen, ja, bevor ich Trainer geworden bin, musikalisch, wo ich denke, natürlich konnte ich einen Takt hören. So, konnte ich aber auch über den Takt den Sound, den Klang erkennen, den die Musik macht und der im Zusammenspiel mit einem Körper ist, der eine perfekte Symbiose von Tänzer und Musik zueinander bringt. Nein, konnte ich nicht. Mhm. So, das musste ich lernen. So, und damit musste ich mich fortbilden. Und das ist Education. Und das ist manchmal ein bisschen zu einfach.
Ja, 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 genau. Das hatte Timo ja auch schon auch letztes Mal gesagt, dass er das ja auch ein bisschen angehen will. Aber ich denke, das ist auch mal ganz, ganz cool zu sehen, wenn das so umgesetzt wird, seine Ideen, dass da vielleicht auch mal ein Junioren 2 C-Paar oder irgendwie sowas mal, ne, weil das ja irgendwie doch dann die Basis ist, wo wir unseren schönen Sport ja auch ausüben. Und ich meine, offene Turniere sollte man ja auch weiterhin irgendwie mal werten und da wird kein Marius oder und Christina oder Thomas und Violetta da vor einem stehen, ne, sondern eher die Paare, die in der D- oder C-Klasse sind, ne.
So ist es.
So ist es, ne? So, letzte Frage noch, Roberto. In deinen ganzen Jahren als Tanzsporttrainer, da ist dir doch bestimmt ein junger Mann aufgefallen, den, nein, das weiß ich nicht. danke, Roberto, dass du das mit mir gemacht hast. Das ist wirklich, wirklich toll. Eine sehr informative Folge wieder. Und ich hoffe, dass dann die Formationsfolge auch dementsprechend informativ sein wird. Da werde ich dann auch noch ganz viele neue Sachen lernen. Ich durfte ja in der Zeit in Bremen auch mal kurz ins Formationsgeschehen reinschnuppern. Da habe ich mit meinem lieben Angelo auch das E-Team ein Jahr betreut. Das war auch eine super Erfahrung. Habe ich ja irgendwie letztens so vor ein paar Monaten auch gedacht, so, ach, nie Formation getanzt. Das war, ich glaube, ich ein Fehler. Das hätte ich noch einmal machen sollen, um das einmal das Gefühl zu haben. Aber gut, naja, jetzt habe ich, jetzt mache ich Podcast. Da kannst du mir da viel ganz erzählen von.
Genau.
So, danke dir, Roberto. Das machst
du auch besser, glaube ich, als Formation.
Dankeschön, danke für das Vertrauen. Es hört nie auf. Ja, danke, dass du da warst und für euch noch einen schönen Tag und man sieht sich sonst auf der Dancecomp oder auf den anderen Turnieren. GOC ist auch da vorbeischauen. Stuttgart natürlich wieder. Freitags ist Grand Slam Standard, Samstag Grand Slam Latein und noch alle möglichen WDSF-Turniere. Ganz tolles Turnier auch und ja, dann danke, Roberto, und bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ja, danke, Roberto, nochmal für dieses tolle Interview. Also es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht, mit dir so fast philosophisch so tiefgründige Fragen auch mal zu besprechen und zu diskutieren. Also es war wirklich ganz, ganz toll, wie du das auch so frei und offen beantwortet hast. Immer wieder schön einfach mit dir über Tanzen im Allgemeinen zu sprechen und wir hören dich ja dann noch einmal in einer zweiten Folge für das Formationstanzen wieder, also das dürft ihr natürlich auch nicht verpassen. Ja, wie geht's denn hier weiter? Leute, es sind Sommerferien und ich habe jetzt seit letztem Jahr Dancecomp bis quasi heute in einem 2-Wochen-Rhythmus es geschafft, jedes Mal eine Folge zu veröffentlichen. Die einzige Folge, die, glaube ich, nicht so ganz in dem 2-Wochen-Rhythmus drin war, war die Lambi-Folge. Und ja, das war aufgrund, ne, von Let's Dance, da musste ich einen Termin mit dem Herrn Lambi finden, dass wir da zusammenkommen. Deswegen kam die ja ein bisschen später. Dafür kommt diese Folge ja jetzt heute ein bisschen früher als eigentlich geplant. Die wäre ja eigentlich jetzt erst Dienstag erschienen. Aber ich habe gedacht, als Geburtstagsfolge muss sie dann auch bei der Dancecomp rauskommen, wo wir die erste Folge damals released haben. Aber jetzt, ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Pause machen vom Podcast, zumindest für die Sommerferien. Denn ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich da einmal so aus diesem 2-Wochen-Rhythmus rauskomme. Das war nicht so ganz einfach, immer die Folgen auch pünktlich zu veröffentlichen. Deswegen machen wir auf jeden Fall jetzt für den 23. Juli, da sollte ja theoretisch die nächste Folge dann kommen, machen wir dann einmal Pause. Und es könnte sein, dass der 6. August auch noch eine Pause sein wird. Wenn ich irgendwie in den Sommerferien merke, boah, irgendwie fehlt mir das und ich habe jemanden, der da spontan eine Folge mit mir aufnehmen könnte, dann kann es sein, dass am 6. August eine Folge kommt. Ansonsten dann erst wieder ab dem 20. August. Das ist ja auch der letzte Ferientag. Das ist ja dann super Einstieg für das neue Schuljahr, um eine neue Folge vom Paket ans Mikro sich anzuhören. Ich hoffe, das ist okay für alle und wenn nicht, ist auch egal. ja, ich wünsche euch einen tollen Sommer. Vielleicht sehen wir uns morgen noch auf der Dancecomp. Ich würde mich sehr freuen, weiterhin auch Feedback zu bekommen. Neue Gäste, Ideen für neue Gäste. Schickt mir einfach alles, was ihr möchtet, worüber ihr reden wollt, worüber ich reden soll. Es ist wirklich, wirklich toll gewesen das letzte Jahr. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich werde es weitermachen. Nur jetzt brauche ich einfach mal ein paar Wochen Pause. Ich wünsche euch noch einen super Tag, wo immer ihr das gerade auch hört, im Auto, auf der Arbeit, zu Hause. Habt weiterhin viel Spaß am Tanzen. Nehmt das, was die ganzen Leute uns über das Jahr erzählt haben, zu Herzen, trainiert das, was diese gesagt haben, dann werdet ihr auf jeden Fall besser und das ist auf jeden Fall der richtige Weg, was die meisten oder was eigentlich alle von unseren Gästen uns erzählt haben. Schönen Tag noch und bis dann. Ciao.